Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die Wohlfühlwoche bei den British Open ist krachend beendet worden im Viertelfinale. Louis Heathcote, Stan Moody, Mitchell Mann, allesamt ausgeschieden. Nur noch Anthony McGill ist jetzt einer, der so ein bisschen die Top-16-Party im Halbfinale stört. Schottland gegen England, so ist auf jeden Fall das Finale der British Open in Cheltenham. Wie das zustande gekommen ist und wer jetzt genau die vier Spieler sind, darüber werden wir sprechen. Und das tun wir heute hier bei Total Clearance wieder mit Noah Ebner. Hallöchen nach Österreich.
Einen schönen Samstag.
Ja, also wir haben ja gestern auch drüber gesprochen, was für eine tolle Geschichte es wäre. Mitchell Mann, oh, und dann Louis Heathcote, der so gut profitiert hat vom Random Draw. Und Stan Moody erst, der wieder eine fantastische Woche abgeliefert hat. Das war's dann.
Das war's dann. Und bei den meisten, zumindest bei zwei von den dreien, würde ich sagen, dass sie auch relativ klanglos da wirklich untergegangen sind am gestrigen Viertelfinaltag. Also die Abendmatches mit Mitchell Mann und Louis Heathcote, da war nicht viel zu machen für beide. Also das war bei beiden wahrscheinlich die schwächste Leistung. Bei Mitchell Mann haben wir schon analysiert, der hat trotzdem sehr, sehr gute Leistungen in dieser Woche gebracht, hat sich nicht nur durch den Draw, sondern auch durch wirklich spielerische Klasse hier in dieses Viertelfinale gespielt. Bei Louis Heathcote kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, dass er doch der größte Profiteur dieses Random Draws war. Denn mit der Leistung wäre er wahrscheinlich sonst bei keinem Turnier in ein Viertelfinale gekommen.
Ja, lass uns aber trotzdem, wir beginnen einfach mit dem Highlight-Match des gestrigen Tages. Da müssen wir darüber noch gar nicht sprechen. Nämlich Mark Selby gegen Mark Williams, das absolute Top-Match gestern. Zwei Top-16-Spieler, die beiden Marks, die sich duelliert haben. Und das Match war ein Verfechter für eine deiner Lieblingstheorien im Snooker, die Päckchen-Theorie. Aber ich glaube, vorentscheidend oder letztlich entscheidend war der siebte Frame.
Ja, es war der siebte Frame, aber es waren davor schon einfach Schlüsselmomente dabei, die dann später allerdings nicht so entscheidend waren. Zum Beispiel in Frame 5, wo Mark Selby 10 Versuche gebraucht hat, um dieses Pack der Roten da zu treffen. Ganz dünn, aber er ist einfach, hat die Roten nicht und nicht getroffen. Und das ist doch für eigentlich seine einer Stärken, da auch aus diesem Snooker rauszukommen, war das relativ untypisch, hat da etliche Foulpunkte hergegeben an Mark Williams. Er war dann auch in Frame 7, wo eigentlich ja auch Mark Williams die Chance gehabt hätte. Er war dann zwischenzeitlich mit 3-2 in Führung und hätte dann auch wieder in Führung gehen können mit 4-3. Selby hat davor mit einer 106 das 3-3 geschafft. Und das war dann eigentlich der Schlüsselmoment, wo Mark Williams mit der letzten Roten, wenn er die gelocht hätte, hätte sich den Frame schon noch schnappen können. Und auch im letzten Frame dann noch eine Chance für den Waliser, aber auch wieder dann, ich glaube, es war schwarz vom Spot, wenn mich nicht alles täuscht, das kannst du dir dann einfach nicht leisten. Und Mark Selby dann auch im letzten Frame, den er dann gewonnen hat zum 5-3, war jetzt vielleicht nicht das ganz hochklassige Match, dazu waren doch ein, zwei Fehler zu viel, auch leichte Fehler von beiden Seiten. Es war auch von Mark Selby jetzt nicht die beste Leistung in diesem Turnier. Aber was bei diesem Match wieder hängen geblieben ist, sind doch auch die Interviews danach. Vor allem das von Mark Williams, der ja besser nichts darüber sagen wollte, wie er denn die Verhältnisse wieder mal gesehen hat auf dem Tisch.
Ja, das ist gestern was, das hatte ich auch, da hatte ich kurz auch was zu geschrieben, als Antwort auf Nick. Ich habe das Gefühl, also über Bedingungen wurde ja schon immer gesprochen, aber ich hatte das Gefühl, eher häufig über äußere Bedingungen, Klima, also Tische, die dann halt aufgrund der klimatischen Verhältnisse nicht so reagiert haben, wie sie sollten, oder über Lichtverhältnisse. Ich habe das Gefühl, seitdem World Snooker die Table Fitter getauscht hat, vor, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren irgendwie, ne, sind generelle Beschwerden über die Tische an sich, also über das Technische, sage ich jetzt mal, über die Reaktion der Banden, über eben Unebenheiten auf den Tischen, über Taschengrößen, über generell Reaktionen der Taschen auch, sind mehr geworden. Kommt nur mir das so vor oder hast du das Gefühl auch?
Ja, es kann schon sein, weil wir haben ja letzte Woche auch schon darüber diskutiert in Brentford und da hatten wir noch so quasi die Ausrede, okay, da ist ein Hallenbad bei diesem Venue dabei, da kann es über die Feuchtigkeit schon sein, dass der Tisch etwas darauf reagiert und nicht optimal zu spielen ist. Aber in dieser Woche müssten eigentlich die Rahmenbedingungen so sein, dass man sagen müsste, okay, es herrschen optimale äußere Verhältnisse, dann muss es ja wirklich an den Fittings liegen und vor allem mit diesen Banden, die teilweise wirklich heftig reagieren oder auch diese letzte Schwarze in einem Frame gestern bei Williams gegen Selby, die Mark Selby verschossen hat und dann die Weiße fällt, die auch komplett abgelaufen ist. Also das sieht bis vor ein paar Zentimetern vor der Tasche nicht so aus, als würde der Spielball fallen und er macht dann irgendwie doch noch eine Wendung Richtung Tasche. Also ganz, ganz komische Verhältnisse. Und die Spieler haben wir das jetzt auch immer öfters nach dem Match oder nach einem Frame getestet, dass sie einfach nur den Ball rollen lassen über den Tisch, um einfach zu sehen, wie der Tisch läuft. Ist immer so ein Zeichen, dass sie nicht hundertprozentig zufrieden sind. Und natürlich verunsichert dich das, wenn du nicht weißt, wie die Bande reagiert oder ob ein Ball abläuft. Das sind einfach Verhältnisse, die stören. Und es ist jetzt wirklich zum wiederholten Mal, dass da Probleme auftreten. Und schon langsam kann es ja wirklich nicht mehr immer nur das Äußere sein.
Absolut richtig. Und vor allem, es sind ja auch immer unterschiedliche Spieler, ne? Wenn es jetzt immer die gleichen wären, die sich beschweren, dann würde man sagen, okay, ja, schlechten Tag gehabt oder so, mal wieder der und der. Aber es sind ja im Prinzip, also nicht alle Spieler, aber sehr viele, die jetzt da ihre Meinung zu äußern. Also wer was man sich mal anschauen sollte. Nicht nur Richtung Tablefitter, sondern vielleicht auch Richtung Material, ne? Da gibt es ja auch Alternativen.
Ja, man muss sehen. Also mich interessiert das auch nicht, wenn man jede Woche über die Bedingungen diskutieren muss, weil es soll ja in erster Linie um Sportliche gehen und wenn dann das doch beeinflusst wird, man, jetzt kann man sagen, okay, die besten Spieler setzen sich trotzdem durch, aber es schlägt sich ja dann auch teilweise auf die Qualität nieder. Das haben wir vor allem in der Schlussphase letzte Woche gesehen, wo es dann teilweise wirklich schwierig war zum Beobachten. Also da müsste man sich vielleicht auch einmal zusammensetzen und einmal über diskutieren, was da wirklich die Probleme sein könnten und überlegen, an welchen Stellschrauben da man drehen könnte.
Und wir haben noch kein Maximum gehabt diese Woche. Auch das ein absolutes Indiz für fehlende Qualität. Also, nein, Spaß
Das
beiseite.
schieben wir
Also,
jetzt einfach auch auf die Verhältnisse nicht. Also es
genau.
liegt nicht an den Spielern, es liegt an den Tischen. Aus, fertig.
Eben, bei mir ja auch. Es lag immer an den Tischen bisher, wenn ich dann mal wieder die zweite Schwarze verschossen habe. So viel dazu. Mark Selby steht im Halbfinale nach einem 5:3 gegen Mark Williams. Wird dort heute Abend treffen um 20 Uhr auf Sean Murphy. Und den können wir relativ schnell abhaken, denn der hat auch relativ kurzen Prozess gemacht mit Mitchell Mann. Man kann natürlich sagen, okay, ja, Mitchell Mann hat nicht so gut gespielt wie in den Runden davor, aber es war auch leider sehr bestechend gute Chancenauswertung von Sean Murphy gestern.
Ja, zum wiederholten Male. Also da könnte man eigentlich das abspielen, was wir auch schon die Tage davor über Murphy gesagt haben. Also in den Bällen hat das Hand und Fuß, was der Engländer uns in dieser Woche anbietet, wirklich am laufenden Bande produziert er die hohen Breaks. Also es gab in jedem Frame, den er gewonnen hat, mindestens ein 50er Break. Also das sagt schon, dass er in den Bällen sehr solide ist und einfach keine leichten Fehler macht. Mitchell Mann hat mir gestern doch einen sehr, sehr nervösen Eindruck gemacht. Man darf nicht vergessen, es war jetzt auch das erste Mal seit längerer Zeit wieder am TV-Tisch und vielleicht liegt ihm das dann doch noch besser, wenn er irgendwo auf Tisch 14 neben der Toilette, wie du das letzte Woche gesagt hast, spielt. Da tut es ihm vielleicht dann doch leichter, ein bisschen abseits des Scheinwerferlichts seine Breaks zu spielen. Er hatte schon, vor allem auch im ersten Frame, die Chance zu einer Clearance, ist aber nur bis 20 Punkte gekommen. Das reicht dann halt einfach nicht. Diesen einen Frame, der wurde ihm dann vergönnt, der vierte, bei 1:3, wenn man vielleicht dann den fünften auch noch gewinnen könnte zum 2:3, dann hättest du vielleicht ein offenes Match, aber auch nach der Pause ging es dann doch relativ schnell. Die beiden Frames hat Sean Murphy dann auch noch überzeugend gewonnen. Also ein verdienter Sieg, auch in der Höhe ein verdienter Sieg. Aber noch einmal, eine Woche mit diesem Auto, mit dieser Autopanne zum wiederholten Male erwähnt. Für Mitchell Mann ist es doch eine Traumwoche für ihn gewesen hier im Viertelfinale. Und er hat es ja selber gesagt. Er ist jetzt so weit gekommen. Jeder weitere Sieg wäre ein Bonussieg gewesen. Gestern war nicht der Hauch einer Möglichkeit da für ihn. Dazu war das Spiel einfach zu schwach. Jetzt wird man einfach sehen, wie es weitergeht mit ihm, ob er da spielerisch daran anknüpfen könnte. Denn wenn du in dieser Woche zum Beispiel auch wirklich gute Spieler schlägst, dann musst du schon können. Und ich würde es mir wünschen, weil er ist wirklich ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Gestern war er auf verlorenem Pfosten, das muss man einfach so sagen.
Und vielleicht trotzdem 12.000 wichtige Pfund im Hinblick auf zum einen das One-Year-Ranking, also wenn man an die Top 32, 16, 8, Top 12 Turniere denkt, also World Grand Prix, Players Championship und so weiter. Und natürlich vor allem Richtung Tour Survival. Die Top 64 dürften zu weit weg sein, aber im One-Year-Ranking könnte dann was gehen für Mitchell-Man. Auf jeden Fall Mark Selby gegen Sean Murphy heute Abend um 20 Uhr das rein englische Finale bei den British Open und das andere Halbfinale wird rein schottisch sein heute Nachmittag. Also ich erwarte alle in Schottenrock und mit Dudelsack-Einlaufmelodie heute. Anthony McGill gegen John Higgins. Wir können mit John Higgins vielleicht anfangen, der gegen Louis Heathcote gestern gewonnen hat mit 5:2. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was war da auf einmal mit Louis Heathcote los? Der hat quasi nach dem zweiten Frame das Spielen eingestellt.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass John Higgins in den ersten beiden Frames auch nicht gespielt hat. Also da habe ich mir schon gedacht, puh, also wenn das so weitergeht, eine größere Chance, John Higgins zu schlagen, wird Lou Heathcote nie wieder bekommen. Also da war er, das muss ein Doppelgänger gewesen sein am Anfang des Matches, weil was John Higgins da verschossen hat, das war eigentlich für seine Verhältnisse nicht zu glauben. Aber dann mit Frame 3 ist es richtig losgegangen und er hat die Breaks wirklich gespielt, hat sich auch warm spielen können. Und es war zwar ein nennenswertes Break dabei bei Lou Heathcote, diese 93 zum 2:0, aber danach hat er irgendwie nicht daran anknüpfen können und hat völlig den Faden verloren, obwohl er doch auch hier und da noch seine Chancen gehabt hätte, aber einfach gar nichts daraus gemacht hat. Und das. John Higgins ist natürlich mit seiner Klasse, der sieht das. Wenn du siehst, dein Gegner, der fordert mich nicht, der hat mit sich selber mehr zu kämpfen. Es war wie ein Aufbaugegner gestern und mit den Frames ist die Leistung von John Higgins besser geworden. Mit dem Highlight natürlich der 135er Total Clearance im Frame 6. Also, das war wirklich ein Aufbaugegner für Higgins, der das sehr konsequent ausgenutzt hat, die Breaks dann wirklich toll gespielt hat. Aber in der Anfangsphase, wenn er so einen Start auch gegen Anthony McGill hinlegt wie gestern, dann kann es schon sein, dass die Bürde zu groß wird. Also für John wird es gelten, auch wirklich dann heute von Anfang an dran zu bleiben. Denn ein 0 zu 2 dann zu drehen, mal es ist dann schon Best of 11, aber so einen schwachen Start wie gestern darf er sich nicht immer leisten.
Das auf jeden Fall, aber es ist schon kurios, dass er im Halbfinale steht, ne? Ich meine, John Higgins, ich hatte da schon zu Beginn der Saison das Gefühl, wo er, ich glaube nach Wuhan, ne, war das, wo er gesagt hat, er hat überhaupt keine Motivation derzeit und dann ist er ja auch in der Qualifikation für Xi'an überraschend gescheitert. Ich glaube hier aber wir waren das Liam Pullen, glaube ich, war es, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist schon kurios, wo er das dann jetzt auf einmal wieder herholt, ne? Dass er jetzt hier so eine gute Woche hat und er spielt ja auch wirklich bestechend und hat ja auch enorm gute Leute geschlagen mit Jack Lesowski und mit Zhao Shintong unter anderem. Also ja, und wie du gestern geschrieben hast, 89. Ranglistenhalbfinale.
Ja, das ist einfach Wahnsinn, wenn man diese Statistik hört. Das ist komplett irre. Und nicht nur das, sondern wenn John in dieser Woche den Titel holen sollte, dann wäre er auch der älteste Ranglistensieger. Weiß jetzt nicht, ob das so eine besondere Ehre ist, wenn man der Älteste ist, aber es hat schon auch einen Wert, weil diesen Titel trägt nach wie vor Ray Reardon. Und jetzt Ronnie O'Sullivan ist ja noch nicht 50. Mark Williams ist ja der Älteste von den dreien. Er ist ja im März geboren, Higgins im Mai und O'Sullivan im September, im Dezember, Verzeihung. Also mit einem Titel hätte John diesen Alterspräsidenten dann in sich. Aber das könnte dann noch durchaus wechseln zwischen den dreien, wenn die noch länger so weiterspielen. Also das ist durchaus möglich. Nein, aber er war ja eigentlich schon in der ersten Runde gegen Mark Davis mit einem Bein draußen. Also er hat sich irgendwie in dieses Turnier reingespielt und da sieht man einfach auch, was für ein Wettkämpfer John Higgins ist. Wenn er sagt, er hat Motivationsprobleme und wollte eigentlich auch einmal 1,5 Monate Pause machen. Jetzt ist er dann in dieser Woche doch angetreten und die ersten 2 Runden, es war ja auch gegen Jack Lisowski phasenweise noch wirklich schwach, aber dann das Match gegen Xiaoxing Tong, wo er dann den Weltmeister schlägt, das wird ihm schon einen Auftrieb gegeben haben und jetzt wird er das durchziehen und wird alles daran setzen, hier den Titel zu holen, da bin ich mir absolut sicher. Also jetzt zu diesem späten Zeitpunkt im Turnier wird sicherlich nicht mehr an fehlender Motivation scheitern. Das ist das, was einigen Spielern, ich nenne jetzt noch einmal leider Gottes Jack Lisowski, einfach fehlt. Und das hat auch Stephen Hendry in dieser Woche gesagt, dieses Wettkämpfergehen, dieses, auch wenn du vielleicht nicht gerade deinen besten Tag hast oder nicht die Motivation findest, dich immer mehrere Stunden auf den Trainingstisch zu stellen, aber im Match, im Wettkampf alles daran zu setzen, das Match zu gewinnen, so weit wie möglich zu kommen, das ist einfach die Klasse, die vielen fehlt. Und das bei vielen, da nützt dir auch das Talent nichts, da hilft dir das nichts. Das musst du irgendwie in dir drinnen haben, das kann man sich auch erarbeiten. Und das ist dann oft einmal auch der große Unterschied zu guten und sehr guten Spielern. Und John Higgins ist
Ja.
definitiv ein sehr guter, logischerweise.
Das ist er definitiv. Und sein Gegner heute wird Anthony McGill sein, der ihm da im Weg steht, um das Finale in Cheltenham zu erreichen. Und das sah lange Zeit nicht danach aus. Ich habe zu Anthony McGill eine interessante Statistik. Das ist sein erstes Halbfinale seit den Northern Ireland Open 2022. Also das ist eine ganze Weile her.
Ja, das kommt nicht von ungefähr, dass er jetzt die Weltrangliste ein bisschen abgerutscht ist und gefährlich nahe dem Strich der Top 64 gekommen ist. Er hat sich jetzt wieder ein bisschen Luft verschafft, dürfte dann nach dieser Woche wieder in den Top 50 sein. Also da dürfte die erste Gefahr mal vorbei sein für den Schotten. Aber man sieht ganz einfach, der ist viel zu gut, um da von der Tour zu fallen oder um den Tourverbleib zu verkämpfen. Also der hat auch das Potenzial, wieder unter die Top 20 meinetwegen zu kommen. Und das hat er gestern vor allen Dingen nach der Pause gezeigt, weil eigentlich hat Stan Moody den besseren Start ins Match gefunden, ist dann einmal mit 3:1 in Führung gegangen. Aber nach der Pause war dann nicht mehr viel zu sehen. Hat aber auch an Anthony McGill gelegen, der wirklich sein Spiel um eine Klasse nach oben geschraubt hat. Im letzten Frame wäre sogar noch einmal die Chance gewesen, für Moody noch einmal heranzukommen, verschießt dann die letzte Grüne und McGill räumt den Tisch ab zum verdienten Sieg hier und zum verdienten Einzug auch ins Halbfinale. Der spielt eine sehr, sehr gute Woche, läuft immer so ein bisschen unter dem Radar, war natürlich jetzt auch nie am TV-Tisch zu sehen, aber hat auf den Tischen 2, 3 und 4 wirklich sehr, sehr überzeugendes Snooker schon gespielt. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich sehe ihn definitiv nicht chancenlos jetzt gegen seinen schottischen Landsmann und guten Freund John Higgins.
Bei Stan Moody fällt das natürlich auf. Viertelfinale hat er jetzt erreicht, zum zweiten Mal jetzt in dieser Saison schon. Konstanz ist da, aber der Schritt ins Halbfinale, ins One-Table-Setup, wenn man so möchte, fällt dann noch ein bisschen schwer. Und das Kuriose ist, ich dachte gestern eigentlich, dass er mit dem Knackpunkt im dritten Frame, den er ja auf Schwarz gewonnen hat, eigentlich Anthony McGill ein Stück weit geknackt hat. Und als er dann den vierten Frame ja auch noch geholt hat und mit 3:1 in Führung lag, da hatte ich ehrlicherweise nicht mehr mit einem Comeback von McGill gerechnet. War es vielleicht dann auch so ein bisschen die fehlende Erfahrung und die Tatsache, dass er dann statt in einem Best of Seven Zeit hatte, drüber nachzudenken, dass er kurz vorm Halbfinale steht, was Stan Moody da vielleicht auch so ein bisschen nochmal rausgebracht hat in der zweiten Hälfte des Matches?
Ich mache jetzt eine Wette mit dir. Bei Best of Seven hätte er vielleicht mit 4:1 das Match gewonnen. Aber bei Best of Nine wird eben noch vier Frames dieses Mid-Session-Interval abgehalten. Und das kann, ich wiederhole mich jetzt auch schon wieder mehrmals, das kann einfach die Charakteristik des Matches verändern. Und gerade Stan Moody, der erst vor wenigen Tagen, Wochen 19 Jahre alt geworden ist, denkt dann natürlich nach, okay, wenn ich da jetzt noch 2 Frames gewinne, dann stehe ich wirklich zum ersten Mal in einem Halbfinale. Und das wäre natürlich ein Märchen für ihn gewesen, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, so lange wird es dann wirklich nicht mehr dauern. Ich glaube, der schafft es noch vor seinem 20. Geburtstag, dass er in ein Halbfinale kommt und vielleicht sogar noch weiter, denn das spielerische Vermögen hat er. Jetzt gilt es einfach auch in diesen wichtigen Matches das Nervenkostüm zu bewahren. Man hat es dann schon gemerkt zum Schluss, wo er sich teilweise, ich will nicht sagen, sich aufgegeben hat, aber nicht mehr wirklich daran geglaubt hat, dieses Match zu drehen. Und das sind alles Erfahrungen, die ein Spieler machen muss in seinen ersten Jahren. Ronnie O'Sullivan ist auch erst mit fast über 25 dann erst Weltmeister geworden, obwohl er schon alles davor gewonnen hat. Also das hat auch seine Weile gebraucht. Und bei Stan Moody, ich habe das auch schon mal erzählt, der wurde in England teilweise schon mit Luke Littler verglichen. Da sage ich immer, Leute, lässt die Füße bitte am Boden und seid zufrieden, wenn der jetzt zum zweiten Mal da fast hintereinander ein Viertelfinale erreicht. Das ist wirklich sensationell. Und er ist ja jetzt nicht der einzige Fighter vor. Wir haben bei Aaron Hill schon gesehen, wir haben dann Liam Davis schon gesehen, den Waliser. Also das sind schon aufstrebende junge Leute, die immer mehr werden und die sich auch vielleicht gegenseitig dann ein bisschen aufputschen können und die Allstars fördern können. Und das kann uns doch eigentlich nur recht sein.
Absolut, und ich glaube, im Snooker braucht man halt auch einfach Geduld, ne? Ich erinnere nur an Luca Brecel, der in seiner Jugend ja alles gewonnen hat, mit Ronnie O'Sullivan verglichen wurde, als da nur die ist nur eine Frage der Zeit, bis der Weltmeister wurde. Und wenn man sich überlegt, wie lange Luca Brecel gebraucht hat, um auf der Tour richtig Fuß zu fassen, und ja, inzwischen ist er Weltmeister. Also geben wir Stan Moody die Zeit und genießen einfach heute das Halbfinale bei den British Open in Cheltenham. Heute Nachmittag Anthony McGill gegen John Higgins, heute Abend dann Mark Selby gegen Sean Murphy. Noah, wer reißt am Finaltag über Best of 19 dann morgen Abend die Trophäe in die Höhe?
Einer der beiden Engländer, was sagst du?
Einer der beiden Engländer. Oh, okay. Ja,
Ja, ich glaube schon.
schon relativ konkret. Also ich würde es mir irgendwie für Anthony McGill wünschen. Das wäre irgendwie auch so eine schöne Geschichte. Vor allem nachdem diese Woche ja so ein bisschen Wohlfühlwoche war im Hinblick auf einige Spieler. Wäre eine schöne Sache. Aber ich glaube, ja, also deine Einschätzung, einer der beiden Engländer ist schon nicht ganz unrealistisch, glaube ich. Ich sag mal Mark Selby. Auch als Titelverteidiger. Ne? Einfach würde passen.
Ja, die British Open sind ja sowas wie sein Lieblingsturnier. Der ist jetzt zum dritten Mal in Folge hier im Halbfinale. Aber eben mit Sean Murphy, wenn er den übersteht, dann schlägt er entweder auch McGill oder Higgins. Ich glaube, also wir haben es ja gesagt, Murphy für mich mit dem überzeugendsten Snooker, der in den Bällen ist für mich der Beste in dieser Woche bislang gewesen.
Also, wir werden es sehen und wir werden am Montag dann natürlich auch drüber sprechen, über das Finalwochenende bei den British Open in Cheltenham. Das war's von uns für heute. Total Clearance sagt bis zum nächsten Mal.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.